Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping, Privacy in Germany. Und wie immer geht es auch heute gemeinsam mit Stefan Brink. Hallo Stefan.
Grüß dich, Nico.
Und wir haben heute im Programm Themen des Datenschutzes, wenig überraschend, und dann einen frischen BGH-Fall, in dem es ums Persönlichkeitsrecht und die Abwägung mit der Meinungsfreiheit geht. Ein spannender Fall. Fangen wir an, lieber Stefan, mit Baden-Württemberg. Das kennst du ja ganz gut, nicht?
Das kenne ich ganz gut, ja.
Du warst ja in grauer Vorzeit einmal Landesdatenschutzbeauftragte.
Noch in diesem Jahrhundert war es jedenfalls. Von 2017 bis 2022 war ich Landesbeauftragte.
Mhm. Danke für die präzise Einordnung. Jetzt gibt es Tobias Geber, der dort wirkt. Und der muss jetzt lesen im Koalitionsvertrag von Grün und Schwarz, dass dort die Devise ausgegeben wird, Stellen sparen. Und wo sollen diese Stellen gespart werden? Sie sollen gespart werden bei der Landesdatenschutzbehörde. Da ist die Rede von 40% Sparpotenzial, das dort ausgemacht sei, im Zusammenhang mit einer Bündelung von Zuständigkeiten. Damit ist wohl gemeint bei der Bundesdatenschutzbeauftragten. So ganz klar wird es eigentlich nicht. Stefan, du hast das natürlich besonders interessiert gelesen, was da Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ausgeheckt haben.
Ja, allerdings. Und es blutete mir auch das Herz, als ich das gelesen habe. Es ist nämlich schon eine sehr unangenehme Ansage, die dort die Koalitionäre Grün und Schwarz versuchen, abgesegnet von zwei Parteitagen ihrer Parteien, jetzt jüngst am 9. Mai 2026 ist der Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg also angenommen worden. Diese Kürzungspläne beziehen sich auf eine mögliche Bündelung der Kompetenzen der Datenschutzaufsicht im privaten Sektor bei dem oder der Bundesbeauftragten sowie der vorgeschlagenen Bündelung der KI-Marktüberwachung beim Bund. Und dann sagt die Koalition, wie ich finde, recht offensiv, dadurch werden wir beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 40% der derzeitigen Stellen einsparen. Ich glaube, das bedarf der Einordnung tatsächlich, nämlich das ist schon eine ungewöhnliche Ansage, die dort von Seiten der Landesregierung kommt. Zum einen wird dadurch natürlich die Debatte zur Zentralisierung der Datenschutzaufsicht neu angestoßen. Die läuft ja sozusagen munter weiter. Auch die Bundesregierung hegt solche Pläne. Das ist auch mit den Ländern schon besprochen und 2027 soll da ein Ei gelegt werden. Es ist etwas stiller geworden um das Zentralisierungsthema, aber es ist noch tatsächlich da. Und wird jetzt nochmal befeuert, dass Baden-Württemberg also sagt, wir wollen das. Das ist überraschend, dass Baden-Württemberg das will. Nämlich sie waren bisher nicht nur auf ihre eigene Verwaltung, sondern auch auf ihren Landesbeauftragten eigentlich mächtig stolz. Und insbesondere daran interessiert, dass er ja Beratungsleistungen erbringt für Verantwortliche, für große und kleine Unternehmen in Baden-Württemberg. Und das würde dann wegfallen. Dann wäre die Beratungskompetenz beim Bund und ob der Bund aus Berlin oder Bonn heraus tatsächlich Mittelständler im südlichen Baden berät, da würde ich doch mal ein Fragezeichen setzen. Rechtlich möglich ist das Ganze. Das haben wir auch schon diskutiert. Da hat auch mein Institut schon Gutachten zugeschrieben. Das ist grundgesetzkonform, DSGVO und EU-Grundrechtecharta konform machbar, diese Bündelung der Aufsicht. Die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist und welche Wirkung es hätte. Auch die Höhe der Einsparungen, naja, 40% der derzeitigen Stellen sollen eingespart werden, ist nicht ganz unplausibel. Ich würde ehrlich gesagt aus meiner Erfahrung heraus sagen, im privaten Sektor sind beim Landesbeauftragten mehr als 40% beschäftigt. Aber sei es drum. In der Sache jedenfalls, lieber Nico, ist die Äußerung der Landesregierung ein unfreundlicher Akt. Ja, es ist überhaupt nicht Aufgabe der Landesregierung, in den Haushalt des Landesbeauftragten reinzufunken. Das macht, wenn überhaupt, das Parlament. Und da gilt ja immer die Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung, dass der Landesbeauftragte auskömmlich ausgestattet sein muss, um seine zahlreichen Aufgaben gut erledigen zu können. Und wenn die Landesregierung dann von der Seite reinruft, wir nehmen euch 40% der Stellen weg, ist das nichts anderes als unqualifiziert und unfreundlich. Man muss dann auch immer dabei bedenken, die Landesregierung untersteht ja der Aufsicht des Landesbeauftragten. Und dass die Landesregierung bei ihren eigenen Datenverarbeitungen gerne ein bisschen weniger Aufsicht hätte, das glaube ich ihr gern. Das sieht aber die Datenschutzgrundverordnung so nicht vor. In der Sache geht es darum, dass die Unabhängigkeit des Landesbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben bedroht ist durch solche kecken Äußerungen. Er muss aufgabengemäß ausgestattet sein und er muss auch entscheiden können und effektiv entscheiden können, was er kontrolliert und was er nicht kontrolliert. Und dann wird das Ganze noch zusätzlich dadurch unangenehm, dass die Landesregierung diese Zahl da und auch dieses Vorhaben ohne jede Rücksprache mit dem Landesbeauftragten mal in den Raum geworfen hat und eben entsprechend unsachgemäß scheint mir dieser Vorschlag zu sein. In der Sache versucht die Landesregierung Stimmung zu machen gegen den Datenschutz, gegen den Datenschutzbeauftragten, weil das im Moment so in ist, dass die CDU das macht, das wissen wir schon. Dass die Grünen da jetzt mitmachen, ist echt enttäuschend, sage ich mal vorsichtig. Der Datenschutz lässt sich nicht abwickeln, auch nicht par ordre der Landesregierung. Und deswegen ein unangenehmer Vorfall. Das einzig Positive, wenn man etwas Positives rausholen will aus diesem Koalitionsvertrag, ist, dass die zweite Schulter des Landesbeauftragten, auf der er trägt, nämlich die Informationsfreiheit, nicht erwähnt wird. Das ist etwas überraschend, weil die CDU in ihrem Wahlprogramm in Baden-Württemberg ausdrücklich drinstehen hatte, dass sie die Informationsfreiheit doof findet und gerne sie einschränken möchte, also zukünftig nur noch Bürgerinformationen über amtliche Informationen in öffentlichen Stellen, in Behörden, nur noch bei berechtigtem Interesse rausrücken wollte. Das steht jetzt nicht mehr im Koalitionsvertrag, woraus ich messerscharf schließe, dass das offensichtlich von den Grünen wegverhandelt wurde. Aber die Kosten sind dafür voll beim Datenschutz eingeschlagen. Und das ist, das tut weh. Das ist nicht schön und sorgt auch für eine sehr ungute Stimmung. Das ist ein echter Rückschlag für den Datenschutz in Baden-Württemberg.
Man kann ja darüber trefflich streiten, ob das eine gute Idee ist, dass wir den Föderalismus wirken lassen im Bereich des Datenschutzes im Privatsektor. Darüber haben wir ja immer wieder gesprochen, hier auch im Podcast. Da gibt es ja auch gar nicht so ganz unkomplizierte Fragen, jedenfalls was das Grundgesetz angeht und die Zuständigkeiten. Ja, du sagst, ihr habt ein Gutachten dazu geschrieben, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Positionen dazu, ob das geht oder ob das nicht geht, ob das Grundgesetz geändert werden muss, ob man einen Staatsvertrag machen muss oder whatever. Was mir jetzt vor allen Dingen auffällt, ist, aber vielleicht liegt es daran, dass da Schwaben beteiligt waren, dass also die Bündelung jetzt bei der Bundesdatenschutzbeauftragten, dass die dazu dienen soll, Stellen zu sparen. Das habe ich als Argument für eine Konzentration bisher noch nicht gehört.
Ja, es wäre jedenfalls ein Effekt, den man nicht von der Hand weisen kann. Das zeigt aber auch wieder die ganze sozusagen Motivationslage bei der Landesregierung. Die wollten dem Landesbeauftragten einen Schuss vor den Bug geben und ihm amtlich mitteilen, dass sie ihn nicht so toll finden. Ja, als ob das Ländle jetzt ehrlich gesagt in erster Linie jetzt aufs Einsparen aus wäre. Sie nennen ihren Koalitionsvertrag ja, Anführungszeichen, aus Verantwortung fürs Land, okay, geschenkt, gemeinsam stark in stürmischen Zeiten. Und vielleicht soll das ja eine Reaktion auf stürmische Zeiten sein. Da würde ich aber sagen, dann soll die Landesregierung gefälligst bei sich selbst sparen, bei ihren eigenen Stellen sparen und nicht anfangen, in Bereichen, in denen sie nichts zu sagen hat, nämlich bei der Ausstattung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, das geht sie nichts an, dessen Aufsicht sind sie unterworfen, dass sie da jetzt munter anfangen, Sparvorschläge zu machen, das ist also ein durchsichtiges Spiel und sorgt nicht für Freude.
Aber um nochmal meinen Punkt kurz nochmal zu machen, die Arbeit geht ja nicht weg dadurch, dass man es konzentriert bei der Bundesdatenschutzbeauftragten. Also eigentlich müsste ja das dann lauten, dass man sich dafür einsetzt, dass die Stellen im Bund geschaffen werden, weil also eine Sparmaßnahme kann das ja wirklich nur auf den allerersten Blick sein. Und es ist, ja, um es nochmal zu wiederholen, weil es einfach so ist, es stößt auf, dass das jetzt hier, also dass man jetzt hier gar nicht so sehr dann mehr dann einen anderen sachlichen Grund nennt und auf den Punkt bringt, sondern das als reine Sparmaßnahme dort sieht.
Es ist eine Verlagerung von einem Landeshaushalt in einen Bundeshaushalt. Das Stichwort heißt da natürlich immer, dass da Effekte auftreten durch die Zusammenlegung dieser Aufgaben beim Bund. Umgekehrt, die Einspareffekte wären auch schnell wieder weg, wenn man sich überlegt, dass dann die Bundesbeauftragte anfangen müsste, Außenstellen zu schaffen, um zum Beispiel vor Ort beraten zu können. Und das ist mit Sicherheit teurer, als wenn es von den Ländern aus gemacht wird. Ja, es ist entweder linke Tasche, rechte Tasche oder Florian, St. Florians Prinzip und hat mit sachlichen Argumenten eigentlich herzlich wenig zu tun.
Das zentrale Argument ist ja eigentlich immer gewesen, dass es tatsächlich ja Beispiele gibt, dass in den 16 Behörden unterschiedlich mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird und dass das natürlich dann auch ein Problem sein kann. Das ist ein sachliches Argument, das ich glaube auch niemand ganz ernsthaft leugnet, dass es da ein Thema gibt. Aber also dass das Thema ist, wir leisten uns in Deutschland zu viele Beschäftigte bei den Datenschutzbehörden, das habe ich bislang noch als politisches Argument nicht gehört. Ja, und insofern, und das klingt dort ja auf einmal an, nicht? Und also wenn das gemeint ist mit dem Zusammenhang, in dem der Datenschutz immer mit Bürokratieabbau gezogen wird, dann ist das natürlich keine gute Nachricht für den Datenschutz.
So ist es.
Gehen wir von Stuttgart aus dem Schwabenland, aus dem sparsamen Schwabenland, dann in das verschwenderische oder jedenfalls immer als verschwenderisch bezeichnete Berlin. In Berlin gab es vor einigen Jahren eine Häufung von ziemlich hässlichen Vorfällen in den Freibädern, die zum Teil polizeilich geräumt werden mussten, weil es da Randale gab, Übergriffe gab. Alles keine schönen Geschichten, nichts, worauf man als Berliner stolz sein kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass man in den letzten Jahren nicht mehr so viele hässliche Geschichten gehört hat, dass Freunde gesagt haben, da gehen wir jetzt nicht mehr ins Prinzenbad oder in ein anderes Berliner Freibad. Das hat sich beruhigt und es hat sich beruhigt, weil man da dann halt auch verstärkt mit Sicherheitskräften gearbeitet hat. Gleichzeitig hat man eine Ausweiskontrolle und eine Videoüberwachung in den Bädern eingeführt. Die Berliner Badelandschaft, die städtischen Bäder werden von einer Anstalt öffentlichen Rechts, den Berliner Bäder, betrieben. Und das hat man dort so gemacht. Das hat der Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin nicht so gut gefallen. Und zum Thema Ausweiskontrolle und auch zum Thema Videoüberwachung wurde eine Verwarnung ausgesprochen, die sich an die Berliner Bäderbetriebe richtete. Warum kann eine Verwarnung ausgesprochen werden gegen eine Anstalt öffentlichen Rechts? Da hatten wir im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen. Das ist dann, weil die Berliner Bäderbetriebe eben nicht öffentlicher Bereich sind, sondern jedenfalls auch in Konkurrenz treten zu Privaten und damit ein Konkurrenzbetrieb. Oder wie heißt das nochmal, Stefan?
Ein Konkurrenzbetrieb sein können. Deswegen würden sie behandelt wie private Stellen. Mhm. Das ist aber sozusagen nicht der ganze Grund. Man muss dazu sagen, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin dazu vom 6. Mai 2026 haben wir leider im Volltext noch nicht vorliegen. Wir kennen nur Pressemitteilungen dazu. Müssten wir uns also dann, wenn es erschienen ist, nochmal nachgucken, was da genau sich abgespielt hat. Aber natürlich könnte die Berliner Datenschutzbeauftragte auch gegenüber einer Behörde eine Warnung oder Verwarnung aussprechen. Sie kann nur keine Bußgelder verhängen. Das ist ihr durch Landes- bzw. Bundesdatenschutzrecht untersagt worden, Bußgelder zu verhängen, aber Verwarnung könnte sie aussprechen. Wir wissen es jetzt leider nicht exakt genug. Wir wissen nur, dass das Verwaltungsgericht Berlin diese Verwarnung aufgehoben hat, weil es der Auffassung ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen des Sicherheitskonzepts, also Videoüberwachung auf der einen Seite, Ausweiskontrolle ab 14 auf der anderen Seite, nicht gegen die Grundverordnung verstoßen würden. Und zwar mit einer Begründung, die relativ freischwebend klingt, dass nämlich gesagt wird, offensichtlich war die Einschätzung der Berliner Bäderbetriebe, dass man mit diesen Maßnahmen das aggressive Verhalten in den Sommerbädern zurückdrängt, ja, nachvollziehbar und auch effektiv. Das Maßnahmenpaket sei evaluiert worden. Die Sicherheitslage in den Sommerbädern sei 2024 deutlich entspannter gewesen. Man habe nicht mehr räumen müssen. Und zwar seien diese Einzelmaßnahmen jetzt nicht genau in ihrer Effektivität belegbar, das sei aber egal. Nämlich sozusagen in der Gesamtabwägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung der Schwimmbadbesucher Sie werden gefilmt und sie werden, müssen sich einer Ausweiskontrolle unterziehen. Müsste dieses Recht informationelle Selbstbestimmung zurückstehen gegenüber dem Zugewinn an Lebensschutz, Gesundheitsschutz, Freiheitsschutz für andere. Und deswegen sei das also eine insgesamt rechtmäßige und der Grundverordnung nicht widersprechende Maßnahme. Die Maßnahmen seien auch relativ milde ausgestattet. Also da geht es offensichtlich um die Erforderlichkeit. So würden die Ausweiskontrollen nicht weiter dokumentiert. Und die Videoüberwachung würde nach 72 Stunden wieder gelöscht. Es sei keine Live-Beobachtung und es sei insgesamt angemessen. Mir stellen sich dann eine ganze Reihe von Fragen, lieber Nico. Ich weiß schon nicht genau, was für Zwecke eigentlich verfolgt werden mit diesen Überwachungsmaßnahmen. Welchen Zweck hatten die Ausweiskontrolle? Was kriege ich denn raus, wenn ich als ordentlicher Bademeister / Berliner Bäderbetrieb mir Ausweise zeigen lasse? Das geht schon los, dass ich dann schätzen muss, wie alt sind denn die Kinderchen, die da kommen? Sind sie 14, sind sie 13? Viel Vergnügen dabei, sich einen Ausweis zeigen zu lassen, um zu kontrollieren, wie alt sie sind. Da hätte ich, würde ich ein Fragezeichen setzen. Aber gut, möglicherweise wollen sie Hausverbote, die sie ausgesprochen haben, kontrollieren. Das kann man natürlich mit einer Ausweiskontrolle machen. Und bei der Videoüberwachung ist wieder die Frage, wenn das kein Monitoring ist, also keine Live-Beobachtung, ja, was bringt es dann eigentlich in Bezug auf die geäußerten Missstände? Das ist dort also verbale, körperliche Angriffe von Badegästen und Aggressionen gegenüber dem Schwimmbadpersonal gegeben hätte. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich mir das 3 Tage später dann als Aufzeichnung anschaue? In der konkreten Situation offensichtlich nichts. Es hat eine gewisse abschreckende Wirkung. Naja, kommen wir wieder in eine allgemeine Debatte zum Sinn und Unsinn von Videoüberwachung rein. Also ohne Echtzeitüberwachung würde ich sagen, ist die Maßnahme nicht sonderlich effektiv. Und dass dann nach 72 Stunden gelöscht wird, naja gut, das ist Rechtmäßigkeitsvoraussetzung, dass der Kram jetzt nicht unangemessen lange aufgehoben wird, auch um Zweckentfremdung zu vermeiden. Unterm Strich eine, wie mir scheint, relativ freihändige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin. Aber wie gesagt, die Urteilsgründe schauen wir uns nochmal näher an. Nico, fühlst du dich jetzt besser, wenn du demnächst die Berliner Freibäder heimsuchst?
Also wie gesagt, das ist die, das, was dort steht, entspricht jedenfalls auch jetzt so meiner mittelbaren Wahrnehmung. Ich gehe, besuche keine Freibäder. Aber also es wird ja in der laut der Pressemitteilung, das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, wird ja im Wesentlichen die Entscheidung damit begründet, das habe geholfen. Also die Sicherheitslage sei jetzt deutlich entspannter. Das ist wahrscheinlich eine Abwägung nach Buchstabe F. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil es ist auch, es ist völlig normfrei, die Pressemitteilung. Da steht nicht drin, worauf sie stützen. Aber sie sagen, die Evaluierung des Maßnahmenpakets insgesamt hat für 2024 eine deutlich entspannte Sicherheitslage dokumentiert, wobei es unschädlich ist, dass die Wirksamkeit der jeweiligen Einzelmaßnahmen nicht konkret zu beziffern ist. Durch die Ausweiskontrollen, die Videoüberwachung erzeugte Schutz, also das Gericht geht davon aus, dass Ausweiskontrollen und Videoüberwachung geholfen haben. Der erzeugte Schutz von Leben, Gesundheit und Freiheit sei höher zu gewichten als der niedrigschwellige Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist natürlich irgendwie Abwägung leicht gemacht.
Ja.
Und ist eine
Sicherheit
Begründung,
ist wichtiger als Freiheit. Schöne Grüße, dein Verwaltungsgericht.
Ja, ist eine Begründung, wenn man sie mal sich auf der Zunge zergehen lässt, ist es eigentlich eine Begründung, mit der man wahrscheinlich jede Sicherheitsmaßnahme rechtfertigen kann, wenn man nur sagen kann, also seitdem das angewandt wird, ist es besser geworden.
Oder gefühlt besser geworden.
Ja,
wie effektiv die einzelnen Maßnahmen sind, wusste das Verwaltungsgericht ja gar nicht. Also fühlt sich irgendwie besser an, also wird es schon in Ordnung gewesen sein. Wir warten mal auf die Gründe. Ich hoffe, da steht Sinnvolleres drin.
Genau, wir warten mal auf die genaue Begründung ab. Was mir auffällt, ist ein Detail. Aber deswegen bin ich noch neugieriger auf die genaue Begründung. Mir fällt auf, als Berliner, der immer mal wieder auch das Verwaltungsgericht besucht, um dort datenschutzrechtliche Verfahren zu führen, mir fällt das Aktenzeichen auf. Das ist eine 42. Kammer, mit der ich bislang, jedenfalls soweit ich das überblicke, nicht zu tun hatte. Und ich habe mal im Geschäftsverteilungsplan nachgeschaut. Die ist offensichtlich auch erst im Jahre 2025 eingerichtet worden mit der Zuständigkeit fürs Datenschutzrecht. Jetzt schwant mir so ein bisschen, also schöne Grüße, falls uns Kolleginnen und Kollegen aus der Datenschutzbehörde in Berlin hier hören. Da deutet sich nichts Gutes an, wenn das die Linie ist, die für das Datenschutzrecht jedenfalls offensichtlich jetzt primär zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin so als Marschrichtung hier hat. Wie glaube ich, ja, wir reden ja, haben ja viel auch über Informationsfreiheit gesprochen, wir hier mal kurz eine Querverbindung ziehen. Informationsfreiheit hat es schwer, ja, als auch bei den Gerichten, nach meiner Beobachtung schwerer, als das mal in früheren Zeiten gewesen ist. Und wenn man sich so ein bisschen das Gesamtklima anschaut, dann wäre es eigentlich überraschend, wenn das beim Datenschutzrecht so weit, und jetzt spreche ich mal ausschließlich, ja, es ist hier kein öffentlicher Bereich, aber es ist doch etwas, was, sagen wir mal, wo doch, was man als eine eher dem Staat und Verwaltung zugeordnete Maßnahme sehen kann. Es wäre überraschend, wenn das anders sich abbildet in den Fragen des Datenschutzes, also bei der Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit. Vielleicht täusche ich mich und das bleibt abzuwarten, aber es beschleichen einen so ganz ungute Eindrücke dort.
Jedenfalls, lieber Nico, ging es relativ zügig, glaube ich, für Berliner Verhältnisse. Mhm. Das Aktenzeichen ist 73 aus 25.
Ja.
Und ein 25er Fall im Mai 26 schon ausgeurteilt zu haben, ist doch relativ fix, oder?
Das ist eine neue Kammer. Da gehen die Dinge manchmal dann, da, die muss ja erstmal irgendwie, ja, erstmal einen leeren Schreibtisch. Und das kann der ganz banale Grund sein, warum das so schnell gegangen ist. Und gute Gefühle beschleichen einen auch, wenn man die ersten 8 Seiten eines BGH-Urteils liest zum Fall Tipico. Tipico, der Sportwettenanbieter. Über den Sportwettenanbieter wurde im Spiegel sehr ausführlich und sehr, sehr kritisch berichtet. Genauer gesagt, nicht so sehr über den Anbieter selbst, als über die Gründer dieses, die bis heute auch Gesellschafter sind, dieses Unternehmens. Es wird dort also über Seiten zitiert aus dem Spiegelartikel, dass man dort ja getrickst hat, mit zwielichtigen Gestalten zusammengearbeitet hat, dass man tauchen Wettshops auf, die betrieben wurden von Menschen mit, die wahrscheinlich aus dem Rotlichtmilieu stammen, mit einer kriminellen Vergangenheit und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. In dem Rechtsstreit, der sich dann entbrannte, weil die Gesellschafter sich zur Wehr setzten, äußerungsrechtlich, ging es dann aber am Ende eigentlich nur um ganz wenig, nämlich um die Aussage, dass sich dort die Betreffenden am Rande des Kriminellen bewegt haben, am Rande des Illegalen bewegt haben, genauer gesagt, und darum, dass der eine sich dagegen wehrte, dass in einer kleinen Abbildung sein Pass samt Bild, eine Seite aus seinem Pass samt Bild zu sehen war. Nur darum ging es dann noch in dem Fall, wie er dann zum Bundesgerichtshof gekommen ist. Und in einer sehr ausführlichen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof dann die Entscheidungen der Vorinstanzen, die den Klägern Recht gegeben haben, aufgehoben und die Klage insgesamt abgewiesen. Und Stefan, du bist über die Begründung überraschter als ich. Vielleicht sagst du einmal, was dich an der Begründung so überrascht hat.
Ja, mich überrascht sozusagen der gesamte Fall. In seinem Urteil vom 10. März 26 macht der BGH etwas, was ich unter dem Gesichtspunkt der Gewährung effektiven Rechtsschutzes nicht ganz nachvollziehen kann. Der Spiegel schrieb in seinem Artikel, der ist ja auch jetzt schon alt genug, 2021 schrieb er, über die Tipico-Leute, sie gingen an die Grenzen des rechtlich Erlaubten und darüber hinaus. Und darüber hinaus soll ja offensichtlich heißen, jenseits des rechtlich Erlaubten, also bewegten sie sich im illegalen Bereich. Eine etwas weiche Formulierung, so wie der ganze Titel, Spiegeltitel ja auch hieß, Lizenz zum Durchmogeln, auch keine ganz klare Ansage, Steuertricks, Nähe zu UK, zur organisierten Kriminalität. Also offensichtlich eher eine, ja, wie der BGH dann auch meinte, weniger eine faktenbasierte Berichterstattung, sondern eher eine meinungsmäßige. Nämlich das ist die Gründung, wie der BGH zum Ergebnis kommen kann. Es gibt zwar keine Grundlagen für die Behauptung, sie gingen über das rechtlich Erlaubte hinaus, Aber die brauchen auch keine Grundlagen beim Spiegel für diese Behauptung, nämlich sie bewegen sich im Rahmen der Meinungsfreiheit. Diese schütze ja auch Bewertungen, die einer objektiven Beurteilung nicht standhalten würden. Ja, also zunächst mal ganz richtig, sagt der BGH unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Meinungsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz auch dann geschützt sei, wenn es sich um eine in Anführungszeichen falsche oder nicht begründete oder nicht begründbare Meinung handeln würde. Und dann begründet der BGH, warum es tatsächlich hier nicht um eine Tatsachenbehauptung ging, sondern um ein Werturteil. Kommt dann zu dem vertretbaren Ergebnis, dass die Äußerungen des Spiegel also ja eine subjektive Rechtsmeinung darstellen würden. Und diese dürften, nur weil sie unwahr seien, nicht verboten werden. Das Oberlandesgericht München hat in der Vorinstanz noch gesagt, es fehle jede Grundlage für das negative Werturteil des illegalen Verhaltens. Und deswegen würde das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Karlsruher Schulfreunde, die Tipico gegründet haben, überwiegen. Der BGH sieht es anders. Der sagt, nö, auch die falsche Meinung ist geschützt von Artikel 5. Und selbst wenn es für eine solche Meinung keine tatsächlichen Anknüpfungstatsachen gäbe, würde das nichts daran ändern, dass die im Zweifelsfall gegenüber, im Rahmen der Abwägung, gegenüber dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht doch mal obsiegen könnte, wie in diesem Fall. Der BGH stellt auch fest, diese Bewertung, dort würde illegal gearbeitet, habe selbst keinen tatsächlichen Gehalt. Der BGH versucht das dann irgendwie runterzuwerten, indem man sagt, na ja, damit sei aber gar keine Stigmatisierung der Kläger verbunden. Sie würden deswegen nur, weil sie als illegal arbeitende Gesellen dargestellt würden, denen würde keine soziale Ausgrenzung oder Isolierung drohen. Da würde ich schon mal ein Fragezeichen setzen. Ich glaube, der Vorwurf, du arbeitest illegal, ist immer noch sozial relevant. Aber nö, der BGH sagt, kann durchaus bei der Abwägung mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der Pressefreiheit auf der anderen Seite, der Meinungsfreiheit auf der anderen Seite, dazu führen, dass im Einzelfall man das durchgehen lässt, und das macht er hier. Mein Eindruck ist, Nico, du fragtest nach meinem Eindruck, dass der BGH hier was verwechselt. Er verwechselt nämlich den Schutzbereich der Meinungsfreiheit, und der umfasst natürlich auch unwahre Behauptungen oder in Anführungszeichen falsche Meinungen, also vollkommen unplausible Äußerungen. Er verwechselt den Umfang des Schutzbereichs mit dem Abwägungsergebnis. Und wenn das stimmte, was der BGH sagt, dass man also über einen unbescholtenen anderen, dem man nicht nachweisen kann, dass er sich kriminell oder illegal verhalten hat, wenn man über den sagen darf, sie gingen über die Grenzen des rechtlich Erlaubten hinaus, ja, dann gute Nacht, mein Prinz. Dann habe ich keine Chance mehr, meinen guten Ruf in der Öffentlichkeit gegen unbegründete Anwürfe zu verteidigen. Also mir leuchtet das ehrlich gesagt nicht ein. Aber Nico, du hast es schon zu erkennen gegeben, dass du das mit großer Gelassenheit trägst, was der BGH dort macht. Dann beruhige mich mal.
Ja, ich kann dem schon durchaus folgen, was der BGH hier macht. Also was ein bisschen irritierend ist, ist dieser lange, lange Abdruck von 8 Seiten am Anfang, die dann aber gar nicht aufgegriffen werden, weil es tatsächlich dann, also ein Unterlassungsantrag war schon beim Oberlandesgericht gekippt. Und es blieb dann eigentlich wirklich nur noch dieser von dir auch genannte Satz, dass man hier an den Rand des Illegalen und darüber hinaus geht, übrig. Wenn man sich die 8 Seiten anschaut, die vorne stehen und gegen die sich die Kläger offensichtlich nicht gewehrt haben, oder also jedenfalls ist darüber nichts bekannt, dass sie sich dagegen gerichtlich gewehrt haben. Also wenn das alles jedenfalls möglicherweise stimmt, was dort vorne steht, dann ist die Schlussfolgerung natürlich fast schon banal. Ja, also das sind schon sehr fragwürdige Machenschaften, die dort den Betreffenden dann auch zum Vorwurf gemacht worden sind. Da muss auch sehr gründlich recherchiert worden sein seitens des Spiegel. Sodass, also empörend finde ich das schon mal überhaupt nicht, wenn man das mal im Gesamtbild dort nimmt. Das sind halt unterschiedliche rechtliche Maßstäbe, ob Tatsache oder Werturteil. Da finde ich, dass den BGH oder den 6. Senat ist es ja hier auch sehr sauber, nämlich zu unterscheiden dazwischen, ob ja bei Tatsachenbehauptungen, wenn sie die angegriffen hätten, die Kläger, dann hätten sie halt den Nachweis schon führen müssen, dass das unwahr ist, was dort im Spiegel stand. Diese Mühe haben sie aber aus Gründen, die man ahnen kann, gescheut und sind dann auf diesen Satz gegangen, der keinen fassbaren Tatsachenkern hat. Ja, die gehen über das ist ja eine reine Wertung zu sagen. Sie halten sich nicht an Recht und Gesetz. Das ist ja nicht, das ist eine reine Wertung. Und im Äußerungsrecht schaut man ja dann eigentlich immer nur auch durchaus erstmal isoliert auf das, was tatsächlich als Aussage angegriffen ist. Und wenn es eine reine Wertung ist, dann sind die Maßstäbe einfach sehr streng. Dann ist ja, Schmähkritik, nein, weit von entfernt, dass das jetzt hier darum geht, die Personen zu diffamieren, ohne irgendwelche anderen Motive noch zu haben. Also in die Schublade fällt es auf keinen Fall. Und damit ist man in der Abwägung. Und die Abwägung, bei jetzt, wenn es um Meinungsäußerungen geht, also um reine Wertungen geht, da ist natürlich die Hürde auch wieder immens hoch. Ja, das gerade, ich meine, geht ja hier auch nicht um, das scheint dann durch in der Abwägung, das ist so ein bisschen, da hast du auch recht, dass das manchmal nicht so ganz zu fassen ist. Wir haben ja in der Rechtsprechung zum Persönlichkeitsrecht, ich spreche von Zivilgerichten, haben wir ja so zwei verschiedene Tonspuren, die bedient werden. Die eine Tonspur ist, da spreche ich jetzt aber nicht nur von diesem Urteil, sondern das ist insgesamt Rechtsprechung durch den BGH geprägt, dort durch den 6. Senat. Die eine Tonspur ist die Unterscheidung zwischen Tatsachen, Behauptungen und Werturteilen und den unterschiedlichen Maßstäben, nämlich einmal wahr oder unwahr und das andere Mal eigentlich zulässig bis zur Grenze der Schmähkritik. Und die andere Tonspur, die wir ja auch haben, ist das, was wir ja alle auch mal in unserem Studium gelernt haben, das ist ja auch nicht Schnee von gestern, das sind die Sphären. Intimsphäre, Privatsphäre und Sozialsphäre. Und wie das eine, also diese eine Tonspur, Tatsache, Werturteil, mit der anderen Tonspur, Sphärentheorie, und dann je nach der Sphäre sind die Spielräume größer, wie die so interagieren, das habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden aus der BGH-Rechtsprechung. Und es verhält sich wohl so, das ist wohl jetzt keine übertriebene Kritik, es verhält sich wohl so, dass es, glaube ich, auch da keine wirklich ganz glasklare Systematik in der BGH-Rechtsprechung, da spreche ich von Jahrzehnten BGH-Rechtsprechung, tatsächlich gibt. Warum komme ich jetzt darauf, das da nochmal den Finger drauf zu legen? Weil dann in der Abwägung ja auf einmal die Sphären auftauchen. Ja, in der Abwägung taucht dann auf einmal auf, das ist Sozialsphäre, fraglos. Ja, also wenn das jetzt hier ins Intime oder auch nur Private hereingegangen wäre, wäre die Entscheidung wohl anders ausgefallen. Also jedenfalls nach dem Maßstab, den Sie dort machen, weil das spielt dann in der Abwägung schon eine erhebliche Rolle, dass es hier halt ja um Geschäftsgebaren geht und nicht um irgendetwas anderes. Und da sind dann auch wieder die Spielräume, die Presseberichterstattung hat, deutlich größer als in den anderen genannten Bereichen. Und wenn man mal so in den Hinterkopf auch nimmt, also die 8 Seiten, die mehrfach erwähnten 8 Seiten aus dem Tatbestand des Urteils, wenn man die mal kurz in den Hinterkopf nimmt, dann muss man sagen, also da hätte man ja noch viel Schlimmeres über die Betreffenden sagen können, wenn das alles so gewesen ist, als diese dann, ja, wie gesagt, Hinterkopf, als diese vielleicht dann doch eher gar nicht so abwertende Feststellung oder Bewertung, dass man es hier mit Recht und Gesetz nicht so genau nimmt.
Ja, ich habe ein ungutes Gefühl, Nico. Es bleibt für mich ein bisschen schwierig. Ich finde, wenn man behauptet, jemand geht über die Grenzen des rechtlich Erlaubten hinaus, muss man Butter bei die Fische geben. Ja, da muss man sagen, wo genau, an welcher Stelle, da brauche ich sozusagen eine Anknüpfungstatsache, aus der sich ergibt, an der Stelle ist illegal gehandelt worden. Sonst als sozusagen Stimmungsmache ist mir das zu wenig. Auch diese Nähe zu organisierter Kriminalität, das kann alles Mögliche sein. Also das ist mir für ein Organ wie den Spiegel, der ja nun mit knallharter Recherche sich seinen Ruf erarbeitet hat und dann kommt er hier mit weichen Äußerungen daher, das überzeugt mich nicht so ganz. Und der BGH steigt sehr gerne darauf ein. Ich kenne aus verschiedenen Gründen den Bereich des Wettwesens ganz gut, hatte ich im beruflichen Kontext auch damit zu tun, auch als Datenschützer, auch schon früher noch im parlamentarischen Bereich. Und das ist unangenehm, ja. Vor allen Dingen finde ich das Verhalten des Staates unangenehm, der das Wettmonopol hat und wo die Finanzminister ja, Millionen einsäckeln und mit treuherzigem Augenaufschlag sagen, wir machen das hier nur, um der Spielsucht entgegenzuwirken. Also eine grobere Lüge kann man sich kaum vorstellen. Also das ist ein unangenehmes Metier und da macht der Staat auch nicht seinen besten Job, sage ich mal vorsichtig. Aber sozusagen jetzt schlechte Stimmung zu verbreiten und das anrüchig finden ist das eine. Der BGH ist auch ansonsten auf einer für mich nicht mehr ganz objektiven Linie. Nehmen wir mal das Passfoto. Da wird also sein Foto abgebildet, sein Passfoto, sein Pass abgebildet im Bericht. Das macht einen bestimmten Eindruck. Ja, das hat offensichtlich irgendwas mit, sieht so aus, als wäre da eine Kontrolle vorgenommen worden oder sei da irgendjemand vielleicht der Pass abgenommen worden. Das sieht nicht so besonders doll aus. Was sagt der BGH dazu? Der sagt, das ist zulässig. Es bestünde ein großes Informationsinteresse der Öffentlichkeit, das sich auch auf die Identität und das Aussehen der in dieser Weise im Wirtschaftsleben tätig werdenden Person erstreckt. Also die Öffentlichkeit will es wissen, wie der aussieht. Also nicht wirklich. Mal aus meiner Sicht, da kann man doch nicht behaupten, dass es da auch eine ansatzweise nachvollziehbares Interesse daran gäbe, wie sieht der Typ aus, der Tipico gegründet hat. Und ich finde die Kritik an der BGH-Entscheidung auch wirklich nachvollziehbar, die ja auch geäußert wird. Es gibt auch zustimmende Äußerungen, Nico, aber mir fiel zum Beispiel die Kritik auf, die sagte, das Urteil ergibt das Bild einer vorsichtig ausgedrückt dogmatisch nicht vertieften Urteilsbegründung. Das scheint mir auch so. Also mir leuchtet weder das Ergebnis jetzt ein, dass man also ohne Anknüpfungstatsachen sagen darf, der geht übers gesetzlich Zulässige hinaus, noch finde ich das insgesamt angemessen, auch nicht die Leute dann mit Konterfei abzubilden. Boah, da scheinen mir sozusagen die äußeren Umstände, die unangenehm bis anrüchig sein mögen, zu stark in die rechtliche Wertung hineinzurutschen.
Stefan, die Anknüpfungstatsachen, die braucht man bei der Verdachtsberichterstattung. Das ist hier aber wohl kein Fall der Verdachtsberichterstattung. Ja, das ist ja hier nicht ein Fall, wo es heißt, also hier wird, denen wird vorgeworfen, dass sie jetzt, uns läuft ein Ermittlungsverfahren wegen, weiß der Teufel was. Insofern ist es dann auch, das sind das auch nicht die Maßstäbe, die dann hier der BGH anlegt. Wenn der BGH in die Schublade gegriffen hätte, das ist ja auch wieder eine eigene Schublade in der Rechtsprechung des BGH, Verdachtsberichterstattung, dann wäre sicherlich der Fall, oder dann hätte es sein können, dass der Fall anders entschieden worden wäre. Aber der BGH hat es nicht als Fall der Verdachtsberichterstattung gesehen. Das ist ersichtlich.
Hätte das nicht nahegelegen, Nico, wenn der Spiegel sagt, sie gingen über die Grenzen des rechtlich Erlaubten hinaus. Also sie haben etwas Illegales getan. Ist das nicht eine Verdachtsberichterstattung?
Nee, das stützen sie ja auf. Das sind die 8 Seiten, nicht? Die acht Seiten sind abenteuerlich. Ja, das geht's ja auch nicht um Verdacht, sondern da geht's um eine Berichterstattung, wie sie seit 2004 da ihr Unternehmen geführt haben und was sie da alles so getrickst haben, nicht? Das ist was anderes als Verdachtsberichterstattung. Und kurze Anmerkung zu den Bildern, da sagt der BGH natürlich, und das, dem kann ich auch was abgewinnen, und das ist auch ja durchaus Rechtsprechung, dass es zur Pressefreiheit auch die Entscheidung zählt, ob und wie ein Presseerzeugnis bebildert wird. Eine Bedürfnisprüfung, ob eine Bebilderung veranlasst war, findet nicht statt. Ja, also man muss sich nicht dafür rechtfertigen, warum man das so bebildert hat, sondern ja, dann kommt die Abwägung, die sicherlich ein anderes Gericht auch anders hätte machen können und oder anders gemacht hat, wie in der ersten Instanz und auch in der zweiten Instanz. Aber abwegig finde ich auch diesen Teil nicht. Und die Antwort darauf, wie soll man sich denn gegen eine solche Publikation wehren? Die Antwort ist eigentlich, also wenn man ein Freund der Meinungsfreiheit ist, und dazu bekenne ich mich ja gerne, ist durch Gegenrede. Ja, das ist ja nicht so, dass man wehrlos ist gegen solche Anschuldigungen. Und wir haben es ja jetzt hier auch nicht mit Lisa Müller zu tun, sondern wir haben es hier mit Unternehmensgründern, ich glaube bis heute Gesellschaftern zu tun, ja, die auch über die Kontakte und die Möglichkeiten verfügen, dann auch dagegen zu halten. Ja, und insofern finde ich eigentlich auch das Ergebnis, also löst jedenfalls bei mir auch keine Störgefühle aus. Ja, aber ich verstehe, ich kann schon nachvollziehen, dass du das, ja, dass dein Gefühl da eher in eine andere Richtung hereingeht. Aber ich würde den Senat hier schon davor in Schutz nehmen, dass er jetzt hier unsauber argumentiert hat. Also, dass die Sauberkeit beim Persönlichkeitsrecht, siehe vorhin mit den zwei Tonspuren, die ist einfach, die so ganz sauber ist die noch nie gewesen. Ja, das ist so. Also, dass die Rechtsprechung der sechsten Senats zum Persönlichkeitsrecht, so wie er über Jahrzehnte entstanden ist, wirklich in ein Schema F hereinzupressen, das versuche ich jedes Mal, wenn ich das Internetrecht wieder neu auflege und dort zum Persönlichkeitsrecht schreibe. Und dann merkt man aber auch immer ganz schnell, dass man halt keine Systematik suchen kann, wo es keine wirkliche überzeugende Systematik gibt. Nichtsdestotrotz ist es ja, wenn man es mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive sieht, und da muss man das Bundesverfassungsgericht ja auch dazu nehmen. Der Bundesgerichtshof bemüht sich natürlich, und das Bundesverfassungsgericht, darüber haben wir ja auch im Podcast, zuletzt ja übrigens auch mit Professor Papier in den letzten Folgen gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht ja auch immer ein sehr waches Auge darüber hat, dass der BGH nicht zu weit geht mit Einschränkungen also der Meinungsfreiheit.
Genau, nicht zu weit geht bei der Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit.
Ja, das weiß natürlich ein sechster Senat des BGH auch. Ja, und wenn man das mal so zusammen nimmt, BGH und Bundesverfassungsgericht, muss man schon sagen, dass man jetzt nicht sagen kann, dass das außer Balance ist, was dort so die Grundlinie ist, die da verfolgt wird.
Also hättest du, lieber Nico, den Tipico-Leuten als Trost eigentlich nur anzubieten, es ist keine Ausreißerentscheidung, die der BGH da getroffen hat. Das macht er so oder so ähnlich meistens.
Stefan, als Anwalt hätte ich denen doch gesagt, also wenn ihr euch nicht gegen die Tatsachen dort zur Wehr setzen, können, dann
lasst es besser bleiben.
Lasst das mal besser bleiben, ja, weil wie sieht denn das eigentlich aus? Ja, das muss man doch auch mal so, also das ist die Anwaltssicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man denen hat raten können, also so isoliert auf diese Aussage, und das waren ja offensichtlich auch ansonsten jetzt keine weiteren, also wie sie isoliert dann beim BGH um eine solche Aussage streiten können.
Immerhin bis zum Oberlandesgericht München hat es noch gereicht.
da war es noch eine zweite, die war aber eigentlich auch, also da war es noch offensichtlicher, dass das eigentlich, zitieren wir dich noch mal ganz kurz, das hatte das OLG schon weggemacht, die eine, weil da kann man gar nicht mehr verstehen, dass das Landgericht in der ersten Instanz das verboten hatte. In Spielhallen und Wettbüros lässt sich mit wenig Aufwand viel Geld waschen. Ja, das war die Aussage, die das OLG schon für erlaubt erachtet hatte. Ja, und naja, also, ich meine, wer hat nicht schon mal gehört, Mutmaßungen, ich weiß das, ich habe da auch keine Insiderkenntnisse, wer hat das nicht schon mal gehört, dass in Wettbüros, wo viel Bares über die Theke geht, dass es vorkommt, dass dort auch Geld gewaschen wird, nicht? Ja. So, dann sind wir bei der Geldwäsche gelandet am Schluss dieser Folge. Und ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns bis hierhin gefolgt sind, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.